Die ambulante Pflege geht am Geld kaputt. Niedrige Vergütungspauschalen und schlechte Arbeitsbedingungen sorgen dafür, dass immer weniger Menschen diesen Beruf ergreifen wollen und die Pflegebedürftigen leiden darunter.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pflegedialog-Podcast. Hallo Holger.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer.
So, wir haben wieder eine steile These, Thema, was sehr, sehr interessant war, sich auch nochmal anzuschauen. Nachdem wir schon unterschiedliche Konzepte oder Bereiche der Pflege uns angeschaut haben, ist heute mal die ambulante Pflege dran.
Ja, die dürfen wir nicht vergessen, ganz großer Faktor in unserem Gesundheitssystem.
Absolut. Deshalb lass uns mal direkt reinstarten. Ja, deshalb die Frage, was denkst du, warum führen die derzeitigen Vergütungsrichtlinien, Pauschalen etc. für ambulante Pflegedienste denn zu niedrigen Löhnen?
Ja, das ist relativ simpel und einfach, Christian. Wenn wir uns mal die Lebenshaltungskosten und die Preisindizes der letzten Jahre angucken, wie die nach oben gegangen sind in Prozenten und dann mal in Prozent die Vergütungsstrukturen der einzelnen Leistungskomplexe in der ambulanten Pflege angucken, die sind nicht mitgewachsen im gleichen Umfang. Was bedeutet das für einen Pflegedienst? Bei gleicher Arbeit kriegt das gleiche Geld, kann aber weniger sich für leisten. Die Autoleasingraten sind teurer geworden, die Benzinkosten, die Mitarbeiterlöhne sind gestiegen. Und das ist ein ganz großes Problem. Das heißt, viele Betriebe kränkeln dran, dass einfach die Einnahmen zwar gleich hoch sind oder wenn mehr Patienten sind, höher sind, aber die Kosten, um diese Leistung zu erzielen, sind einfach in einem nicht vertretbaren Maße gestiegen.
Also man muss dazu sagen, ich will da nur kurz direkt einhaken, um aus dem geringer mal eine quantitative Zahl sozusagen zu machen. Wir sprechen von durchschnittlich etwa 15% weniger Gehalt. Ja, also im Vergleich zur stationären Pflege. Okay, ich wollte dich jetzt nicht so hart unterbrechen, aber...
Ja, das
aber
sind die Mitarbeiterlöhne, die du meinst.
Genau, genau.
Ja, die sind zwar auch gestiegen, aber sie sind geringer gestiegen, zwangsweise, weil die Arbeitgeber das gar nicht leisten können, können sie gleich zumachen.
Genau, genau.
Das ist der eine Punkt. Denn der andere ist, da muss ich jetzt mal ein allgemeines Problem ansprechen, der Verkehr. Ich komme aus Göttingen, das geht noch. Aber wenn ich in Kassel unterwegs bin, morgens früh, und muss halb durch Kassel durch, was ich da für Fahrtstrecken habe. Also die Zeit ist länger. Und in der Zeit, wo der Mitarbeiter von A nach B fährt, da kriegt ja der Arbeitgeber keine Vergütung für. Der kriegt nur eine Pauschale von x Euro von Patient A zu B. Aber ob das reicht, den Zeitausfall, wo die Mitarbeiterin im Auto sitzt und keine Einnahmen erzielt für eine direkte Leistung, die wird auch immer länger. Also da muss ich mit der Tourenplanung so 100% als Dienst arbeiten, um das zu vermeiden. Und das ist nicht immer möglich. Es gibt ja schon Betriebe in Großstädten, die Autos abgeschafft haben, wo die mit Scootern fahren oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, damit die Fahrzeiten reduziert werden und damit die Kosten verringert werden, weil der Mitarbeiter kriegt sein Geld ja auch bezahlt, wenn er im Auto sitzt, von A nach B fährt.
Ja, und dann da quasi in Großstädten im Verkehr sozusagen stecken bleibt, das meinst du, ne?
Ja.
Ja.
Und dann kommt noch dazu, auch die leiden unter Personalmangel, weil einfach die Arbeitszeiten überhaupt nicht attraktiv sind. Und dann kommt andererseits noch ein ganz wichtiger Punkt dazu, Januar diesen Jahres verlangen die Kostenträger, die Krankenkassen, zum Beispiel bei der Behandlungspflege, bei der Wundversorgung, dass die Mitarbeiter, die das durchführen, nicht mehr ausreicht, normale Pflegefachkraft zu sein, sondern eine Zusatzqualifikation Wundmanagement haben. Das kostet den Arbeitgeber erstmal Geld, den Stundenlohn, wenn der Mitarbeiter in der Fortbildung sitzt, die Gebühren an den Anbieter für diesen Kurs. Und das wird ja auch nicht querfinanziert. Das muss erstmal aus den Einnahmen bezahlt werden. Macht er das nicht, kann er keine Wundversorgung mehr abrechnen. Und jetzt kommt es, die Situation wird ja schlechter dadurch. Einige weigern sich und sagen, das kann ich nicht stemmen, dann machen wir eben keine Wundversorgung mehr. Das heißt, für die Bewohner, also für die Patienten im Ambulanten, wird die Situation auch qualitativ schlechter. Also eine ganz, ganz schwierige Sache, Christian, dass die Löhne zu gering sind, um Mitarbeiter zu kriegen, aber alles verursacht, die Hauptursache ist eben die Vergütungspauschale, dass die zu gering ist.
Und dazu kommt, dass das auch nochmal zusammenzufassen, was du gemeint hast, ist ja, welchen Einfluss haben zum Beispiel eben Wegezeiten A, auf die wirtschaftliche Lage, aber die Frage, die sich da natürlich anschließt, ist ja nicht nur die wirtschaftliche Lage, warum das sozusagen quasi einen negativen Einfluss hat, wenn ich lange im Stau stehe oder im ganzen Berufsverkehr. Das macht natürlich auch was mit einem selbst, ne? Wenn ich,
natürlich.
Ich kann das nur von mir persönlich sagen. Also ich rolle lieber, als dass ich irgendwie auf Autobahn stehe.
Ja. Genau, sehe ich auch.
Ich war ja länger schon auf Fortbildung auch im NRW und jetzt mal an alle einen Gruß, alle Hörer aus NRW. Ey, ich finde es Wahnsinn, was ihr da quasi auch jeden Tag leistet, um auf Arbeit zu kommen, zeitlich und stressmäßig und wieder von Arbeit wegzukommen. Und wenn ihr noch im ambulanten Bereich arbeitet, dann auch während der Arbeitszeit, stellt euch ja dauerhaft in den Stau. Das ist echt, ey, Hut ab. Ja, und das ist ja Stress.
Ja, natürlich.
Der entsteht. Unfassbar, ne?
Also, das ist das ganz große Problem. Für mich, die Vergütungsstrukturen, diese Pauschalen müssen an die Marktentwicklung der Preissituation in Deutschland angepasst werden. Wenn der durchschnittliche Anstieg 2% ist, dann müssen eben 2% auch mehr bezahlt werden. Und das ist eben weit auseinandergeklafft in den letzten Jahren. Hat mit der Entwicklung nicht für die Betriebe nicht standgehalten. Weil sie haben teilweise 15-20% mehr Lohn zahlen müssen wie vorher. Und die Vergütungspauschalen nur beim Lohn. Wir sind 2-3, manchmal 5% hochgesetzt worden. Und jetzt kommen ja noch die anderen Preissteigerungen, Benzin, was da alles eine Rolle spielt, mit dazu.
Ja, klar.
Und dann habe ich eben wesentlich weniger Geld in der Tasche. Und es haben viele kleinere, in Göttingen habe ich ein Beispiel, eine Kundin von mir, Anfang 60, hat letztes Jahr ihren Pflegedienst zugemacht mit, ich glaube, 12, 13 Mitarbeitern. Er hat die Patienten verkauft sozusagen an einen anderen Pflegedienst, weil sie hat gesagt, ich kann nicht mehr wirtschaftlich arbeiten und soll ich als Betreiberin, die das 20 Jahre gemacht hat, umsonst arbeiten und von meinen Rücklagen leben? Nein, das mache ich nicht mehr. Hat dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter übernommen worden sind und zack ist der Pflegedienst zugemacht worden.
Wahnsinn. Und wir müssen ja dazu sagen, dass auch nochmal nächstes Jahr, ne, das steigt zwar auch wieder der Pflegemindestlohn, ne? Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Aber diese Anpassung meinen wir ja auch gar nicht, sondern vor allem, dass sich A, erstmal die Vergütungspauschalen logischerweise anpassen müssen, damit natürlich auch ein ambulanter Dienst, ähnlich wenn ich sage, okay, ich will ja nicht nur Mindestlohn bezahlen, ich will ja, dass meine Mitarbeiter, so steigere ich ja auch die Attraktivität, dass ich meine Mitarbeiter sehr gut bezahle, sozusagen. Ne? Da gibt es ja auch immer Anpassungen, dass natürlich sich die letzten Jahre, das haben kriegen wir ja überall mit, dass sich die Energiekosten überall verändert haben. Was wir merken, dass natürlich mehr Kosten auch für die Mitarbeiter entstehen, wenn sie einkaufen gehen und so weiter und so fort. Ne? Brauchen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Mich interessiert aber mal den Aspekt, wir haben ja jetzt schon viel auch über Leistungsstrukturen und so weiter in den Gesetzgebungen gesprochen. Hast du etwas mitbekommen, dass daran gearbeitet wird? Dass man da fairer wird, auch für den ambulanten Bereich?
Es sollen Änderungen kommen, aber ob die fair sind, habe ich Bauchschmerzen mit. Es geht zum Beispiel darum, dass ja viele ärztliche Leistungen auf die Pflegedienste übertragen werden sollen, dass der Arzt Leistung delegieren kann. Da müssen denn vernünftige...
Da haben wir ja eine Podcast-Folge zu gemacht. Genau. Ne?
Ja, und wenn ich jetzt sehe, dass ich EKG schreiben dürfte, dass ich Schutzimpfungen machen darf, so Standardimpfungen, wie Grippeschutz und so weiter, was alles im Gespräch ist, aber es gar nicht feststeht, was kriege ich dafür? Kann ich das überhaupt zu dieser Summe wirtschaftlich erbringen?
Mhm.
Also das sehe ich denn zweifelhaft. Wir haben jetzt schon die Probleme, dass manche Pflegedienste nur noch Grundpflegeleistungen und Hauswirtschaft anbieten, weil sie keine Kapazität für die Pflegefachkräfte haben. Wenn jetzt denn die das auch noch mit übernehmen sollen und dann noch nicht mal vernünftig bezahlt und wenn es vernünftig bezahlt wird, ob die denn nicht sagen, okay, die Leistung erbringe ich, aber ich lasse andere Leistungen weg, da habe ich keine Kapazität für. Das wäre ja auch nicht in Ordnung, wenn ich Wundversorgung nicht mache, aber ich mache Schutzimpfung und EKG, die Fachkraft, weil ich da mehr Geld verdiene. Das heißt, ich kann das eine nicht einführen, wenn ich das andere nicht vom Niveau her anpasse.
Ja, das verstehe ich, klar. Und nochmal eine kurze Frage. Wir bleiben mal bei den Vergütungspauschalen, sage ich jetzt mal, ne? Da finden ja, also das ist ja nicht einheitlich geregelt in Deutschland, die Vergütungsverhandlungen statt, ne? Über die Rahmenverträge, je nachdem. Du hast es schon angesprochen, wenn ich jetzt beispielsweise bisher immer einen Rahmenvertrag, auch die Leistungskomplexe des Wundmanagements dabei hatte, wird es jetzt halt schwieriger, diese wirklich auch anbieten zu können, diese Leistung, weil ich einfach gucken muss, habe ich überhaupt die strukturelle Voraussetzung, also qualifizierte Mitarbeiter etc. Fällt das weg, war vielleicht gut bezahlt oder nicht bezahlt, weiß ich jetzt im Detail natürlich nicht. Ja, aber wenn ich in diese Verhandlungen gehe, kann ich ja vielleicht doch das eine oder andere mehr rausholen, oder?
Das ist die Frage, was die Verhandlungspartner, die GKV, die Interessenverband, was der bereit ist zu geben. Und wir wissen auch, dass die Kostenträger für die nächsten Jahre ein großes Minus für sich selbst in ihren Ausgaben sehen. Wenn ich sage, ihr habt schon Minus, ich will jetzt aber auch noch mehr von euch haben, halte ich das für nicht so wahrscheinlich, dass es angepasst wird auf die Höhe, die es angepasst werden müsste aus Sicht der Pflegedienste.
Klar. Gibt es deiner Meinung nach an der Stelle irgendeinen Tipp, mit was sich denn quasi die Inhaber oder die Pflegedienstleiter oder so jetzt beschäftigen sollten, gegebenenfalls ja diese Auswirkungen nicht so stark zu spüren, sondern welche Themen müssen sie jetzt sich auf den Schirm holen, um da vielleicht einfach über eine längere Zeit auch quasi von CERN zu kommen?
Ja, erstmal müssen sie natürlich dafür sorgen, dass die Mitarbeiter effizienter arbeiten können. Ja. Die Digitalisierung, haben wir ja auch eine Folge für gemacht, spielt da eine ganz wichtige Rolle für bestimmte Aufgaben, dass ich die digitalisiere, dass die Mitarbeiter da kürzere Zeitaufwand für haben. Dann diese Idee, in Berlin habe ich einen Pflegedienst als Kunden gehabt, jahrelang, mit über 300 Mitarbeitern, der hat ganze 3 Autos gehabt. Der hat die Mitarbeiter so eingeteilt, dass sie zu Fuß beziehungsweise mit Öffis zur Arbeit gegangen sind, in den Plattenbau rein und sind dann da ihre ganze Schicht da in dem Plattenbau, teilweise mit mehreren Leuten rumgelaufen und nur so ein paar, 2, 3 Autos hatten die für Touren, die dann eben nicht so mit Öffis gingen. Das sollte man mal wieder überlegen.
Also kann ich das nennen? Ich muss immer mal dazwischen haken.
Ja.
Kann ich das dann Kundenmanagement nennen? Weil es letztes Jahr darum geht, bis ich so einen Block habe, müsste ich ja vielleicht auch innerhalb der Pflegedienste quasi, müsste ich mich im Netzwerk ja austauschen, müsste sagen, hey, können wir uns, also man müsste zusammenarbeiten.
Genau.
Im eigenen Netzwerk, dass man sich quasi selbstständig diese Kunden sozusagen
teilt.
Sozusagen aufteilt, dass man sagt, hey, du kriegst das Viertel, ich nehme das Viertel, das ist ungefähr das Gleiche, weil letztendlich ist es eine Optimierung. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Pflegedienst, Haus Nummer 1 bis 10 und du machst 11 bis 20 den Plattenbau. Ja. Wenn ich eine Anfrage aus 14 kriege, sage ich bitte an den Kollegen Christian wenden mit seinem Pflegedienst. Das wird sehr schwierig, aber es wird nicht unumgänglich sein, dass man solche Kooperationen schließt. Ich habe vor Jahren erlebt, dass eine Leitungskraft, die ich bei deinem ehemaligen Arbeitgeber ja ausgebildet habe, in Braunschweig, die Anordnung gekriegt hat, sie soll mehr Geld verdienen in der Tourenplanung, aber gleichzeitig hat diese Betreiberin angenommen, eine Patientin eine Anfahrt von über 20 Minuten vom nächsten Patienten weg, also der da am dichtesten dran war, und zurück für eine Leistung, morgens Strümpfe, Kompressionsstrümpfe anziehen, abends ausziehen. Das war wirtschaftlich im Frühverkehr überhaupt nicht machbar. Da war über eine halbe Stunde die Mitarbeiterin für, ich glaube, damals 7 Euro und mit Anfahrt 8 Euro, ja, die 8, 9 Euro maximal, unterwegs, hin und zurück, eine Stunde. Dann kannst du ja ausrechnen, das war ein absoluter Minuspatient. Und jetzt kommt's. Ich kannte die Ecke, wo diese Patientin saß und wusste genau ein Haus weiter unten, so ein Eckhaus, war ein Ladengeschäft. Das Ladengeschäft war das Büro von einem ambulanten Pflegedienst. Dann habe ich mit der Chefin auf Bitten der Teilnehmerin an der Weiterbildung telefoniert, habe gesagt, Mensch, Sie können doch mit denen zusammenarbeiten. Sagen Sie, ob die nicht die Patientin übernehmen will, wenn sie was in dem Bereich haben mag. Dann tauschen sich aus. Und die haben dann kooperiert. Das hat dann funktioniert. Sehr schwierig. Die Sichtweise ist immer ich. Aber nicht gucken, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, profitieren beide davon.
Was könnte man noch machen?
Ja, eine Sache ist, die Überlastung der Mitarbeiter hat auch verschiedene Ursachen, wo denn die Pflegequalität eventuell, ich nenne das mal in Anführungszeichen, schlechter werden kann. Das eine ist, dass auch viele Pflegedienste heutzutage noch Teildienste anbieten. Du bist Teilzeitkraft, machst 6 Stunden am Tag, 4 vormittags, 2 nachmittags, hast zwischendrin 3 Stunden Pause. Das ist überhaupt nicht für die Attraktivität dieses Arbeitsplatzes geeignet. Oder ich mache in der Woche entweder Früh- oder Spättour, aber am Wochenende muss ich geteilt machen. Nein, viele haben es gelernt und sprechen mit den Patienten, mit den Angehörigen, dass das so organisiert wird, dass Teildienste nicht mehr möglich sind. Aber nicht alle. Ich kenne auch noch etliche, die diese Teildienste anbieten. Und jetzt kommt noch hinzu, dass die Anzahl der Patienten sich ja laut einer Studie vom Institut für Pflegeforschung in den letzten 5 Jahren durchschnittlich 25% erhöht hat. Was bedeutet das? Jeder Mitarbeiter hat so und so viele Patienten versorgt und seit 5 Jahren hat er jetzt ein Viertel mehr. Aber die Zeit bleibt doch die gleiche. Das heißt, die Zeit beim Patienten ist reduziert. Und dadurch können natürlich auch Mängel in der Versorgungsqualität entstehen. Die Kundenzufriedenheit sinkt ab und damit auch die wirtschaftliche Führung eines Betriebes natürlich gefährdet. Weil sowas spricht sich schnell rum. Da brauchst du nicht mehr hingehen. Die machen Wischiwaschi und bringen ihre Leistung nicht komplett. Und es ist ja auch manche Leistung in Zeit festgesetzt. Eine Insulingabe bei einem insulinpflichtigen Diabetiker, ich glaube, um die 3 Minuten.
Ja.
Das heißt, Christian, du bist jetzt mein Patient, mach schon mal den Bauch frei, du weißt, in 5 Minuten komme ich, leg schon mal alles hin, dass ich nur noch rein, guten Morgen, zack, auf Wiedersehen. Sorry, das hat für mich auch nichts mit Menschlichkeit zu tun. Ganz klipp und klar, ist absolut weg. Und ob die Qualität denn da ist, dass ich dir das nicht reinhaue und dann hast du gleich die blauen Flecken, weil ich das im Kanonenschuss mache, anstatt langsam, du hast keine blauen Flecken. Das sind so Sachen, die ich da auch bemängle, weil man eben einfach in der gleichen Zeit mehr Patienten versorgen muss. Und jetzt noch mit längeren Fahrzeiten wird die Zeit noch niedriger.
Genau. Also lass uns das aber nochmal quasi quantifizieren. Du hast schon die Studie angesprochen. Es gibt auch eine Umfrage, beziehungsweise eine Studie von Verdi, die eben genau das anspricht. Die haben das erhoben und im ambulanten Bereich beträgt die Wegezeit täglich 1,5 Stunden. Also, da habe ich die ganzen Stressoren, was dann zusätzlich zu den anderen Stressoren, die du gerade angesprochen hast, dazu führt, da hat die Barmer Krankenkasse eine Studie in 2023 zugemacht. Und da zeigt sich eben auch, dass unter anderem dadurch eben auch Fluktuationsraten im ambulanten Pflegediensten bei 30% liegen. Also es führt sozusagen zu einem instabilen Team und eben auch zu sinkender Versorgungsqualität für die Patienten. Und es ist auch ein wirtschaftlicher Aspekt, weil ich habe die genauen Zahlen jetzt natürlich für die Pflege nicht im Kopf, aber jeder Mitarbeiter, den ich offboarde und onboarde, kostet mich ja Geld, weil ich muss Weiterbildungsmaßnahmen, ich muss dem erstmal ein bisschen was beibringen, selbst wenn es eine Fachkraft ist, muss der ja, kriegt er eine Einarbeitungszeit entsprechend und das kostet dem Unternehmen einfach Geld. Und ich sehe, dass ich eine 30-prozentige Fluktuationsquote habe, durchschnittlich über die gesamte sozusagen Teilbranche, ja, Das heißt, ich habe in einem Pflegedienst viel, viel mehr und in anderen weniger. Aber bei dem, der so viel mehr hat, hat das ja als zusätzliche Kosten, als zusätzlichen Kostenpart sozusagen mit dabei. Ja, und da könnte man natürlich auch mal ansetzen, dass man sich anschaut, okay, warum hauen denn meine Leute ab?
Sind oft die Arbeitsbedingungen. Und da ist safe. Diese Teildienste ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich bin auch ein Mensch, ich möchte nicht morgens 3 Stunden Schulung abhalten, dann habe ich 3-4 Stunden Pause, muss dann nochmal 3 Stunden los. Das ist nicht meine Welt. Ich arbeite lieber den ganzen Tag von morgens bis nachmittags, aber dann habe ich Feierabend.
Ja, wir werden ja sowieso nochmal wir haben ja schon eine Folge zu den Arbeitszeitmodellen gemacht, ne? Und wir werden jetzt nochmal eine Folge machen. Gerade das Thema 4-Tage-Woche ist genau. Da relativ präsent. Dazu werden wir jetzt demnächst noch eine Folge machen, die wird dann auch veröffentlicht. Und ja, das spielt natürlich eine Riesenrolle tatsächlich. Ja, Holger, was hast du noch irgendeinen Tipp für die ambulanten Pflegedienstbetreiber jetzt am Schluss, was du auf jeden Fall noch mit reingeben willst?
Ja, erstmal gucken, dass ich meinen Betrieb attraktiv mache für Mitarbeiter, gute Mitarbeiter. Da gehört das dazu, was du auch gerade angesprochen hast und noch viele andere Aspekte aus anderen Podcasts zu Personalführung, Motivation. Wenn ich ein motiviertes Team habe, kann ich gute Arbeit leisten. Und dann habe ich auch nach außen hin, es gibt auch die Möglichkeit, bei vielen Leistungen Einzelvereinbarungen mit Krankenkassen zu treffen. Zum Beispiel bei der Palliativpflege. Wenn kein SAPV, also keine spezialisierte gebraucht wird, sondern eine AAPV, da mache ich individuelle Verträge. Und da kann ich vielleicht darauf hinweisen, auf meine Qualität, die ich mit meinem Dienst leiste, und hole mir über Sondervereinbarungen da ein bisschen mehr rein, um das andere ausgleichen zu können. Und ein anderer Tipp ist noch, so gut wie alle sind im BPA organisiert. Tretet den Kollegen, Kolleginnen dort, die dort in der Leitungsebene sitzen, in den einzelnen Ländern mal auf die Füße, dass die mehr Zeit aufwenden, sich für euch in dem Thema einzusetzen. Da habe ich so ein bisschen, ich kenne den BPA auch ganz gut, so ein bisschen das Gefühl, die trauen sich nicht zu sagen, stopp, das können wir dazu nicht leisten für diese Gelder. Dazu habt ihr diesen Verband, ne? Der privaten Anbieter, tretet denen auf die Füße, das sind eure Interessenvertreter, ihr bezahlt die, dass die eure Vorstellungen versuchen durchzusetzen und sich nicht so, ja, ich sage mal, wie das Fähnchen im Wind, mal da zu verhalten. Das ist jetzt von mir persönlich, bitte, der BPA, falls da jemand zuhört, nicht böse sein, das ist meine persönliche Meinung aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Ihr müsst euch mehr für eure Mitgliedsbetriebe da stark machen.
Also hier will ich kurz einhaken. Ich will auch jeden einladen, der gegebenenfalls beim BPA arbeitet, den Podcast hört und sagt, ey, ihr habt ja gar nicht einen Einblick, was wir machen, welche Steine uns in den Weg gelegt werden in dieser Arbeit. Kommt super gerne in den Podcast rein, dann sprechen wir natürlich auch mal über die Perspektive. Was hindert denn den Leuten in dem BPA vielleicht sogar daran, aktuell Lobbyarbeit zu betreiben?
Voll und ganz
richtig. Jetzt hatte ich dich unterbrochen, du kannst ruhig weitermachen.
Nein, das war's, was ich sagen wollte. Gemeinsam seid ihr stark. Das ist ein uraltes Schlagwort oder Spruch. Und der passt immer. Wenn sich die Pflegebetriebe einig sind und sie können das ja argumentativ beweisen, ihre Situation, ihre Kosten, die sie haben, ihre Einnahmensituation, wie das auseinandergedriftet ist in den letzten Jahren und sagen, wir können und wir machen nicht mehr zu diesen Leistungen, dann bleibt doch den Kostenträgern Pflege und Krankenkassen nichts anderes übrig. Es betrifft ja nicht nur den einen oder den anderen, sondern viele ambulante Pflegedienste, fast alle, ist der Gewinn stark nach unten gegangen. Die müssen die Betreiber keinen Ferrari fahren, aber dass sie mit diesem unternehmerischen Risiko gut von leben können mit ihren Familien. Das muss doch jedem klar sein, dass das möglich sein muss. Und damit auch die Mitarbeiter davon profitieren.
Absolut. Ich habe noch einen anderen Tipp. Holger, danke erstmal für die Ausführung. Ich habe noch einen anderen Tipp. Reflektiert mal ein bisschen und schaut mal, ob eine Pro-Haltung vielleicht sinnvoller wäre als eine Kontrahaltung. Was meine ich damit? Das ist das, was Holger vorhin schon gemeint hat, ja. Denkt nicht immer irgendwie jemand nimmt mir was weg, sondern wie kann ich in Kooperation sozusagen gehen? Also schafft Win-Win-Situationen. Nicht, geht nicht in einen, also einen Trade-off sozusagen. Entweder das oder das, sondern versucht sozusagen eine Win-Win-Situation zu schaffen, in dem alle gewinnen, ja. Die Mitarbeiter gewinnen, bessere sozusagen wirtschaftlichere Lage erreicht, vielleicht sogar eine bessere Beziehung mit euren Nachbarn, mit euren Wettbewerbern in der Stadt bekommt, weil ihr alle an einem Strang zieht. Schaut mal auf eure Haltung. Was ist, wenn ihr kooperieren würdet? Ne? Das, glaube ich, ist ein extrem wichtiger erster Schritt auch zu sehen. Okay, alles klar. Und im gleichen Anzug bitte ich euch aber, macht Benchmarking. Also, was Benchmarking? Wir schauen uns an, wenn wir in unserem, vielleicht nicht nur in unserer Stadt, sondern vielleicht auch in anderen Stadtbranchen, in der gesamten Branche, gibt es irgendwelche Unternehmen, die scheinbar etwas richtig gut machen, weil sie einfach weniger Fluktuation haben, weil sie wirtschaftlich immer weiter wachsen etc. Dann schaut mal, was machen die denn richtig? Also an welchen Stellschrauben haben sie denn gedreht? Oder schaut euch auch mal, es gibt auch spezialisierte Unternehmensberater, die bestimmte Aspekte einfach können, ja. Holt euch da Hilfe. Denkt nicht, ihr müsst mal alles alleine lösen. Holt euch da Hilfe. Experten helfen natürlich ungemein, weil sie in der Breite natürlich viel, viel mehr Beispiele auch in die Tiefe kennen. Schaut euch das mal an. Guckt, dass ihr euch da vielleicht Unterstützung holt, die vielleicht sogar über den BPA hinausgehen. Sage ich jetzt einfach mal sehr, sehr vorsichtig. Sondern guckt mal aktiv, hey, gibt es da vielleicht in meinem Umkreis einfach Pflegedienste, die das richtig gut machen? Und wenn ja, was machen die denn gut? Ja, und kann ich da für mich was adaptieren? Was machen sie genau? Ne? Also nicht nur anders, sondern vor allem, was machen sie besser als ich, vermutlich, ja? Und da beginnt es vielleicht einfach, die haben eine andere Führungsstruktur, anderes Betriebsklima und so weiter. Was machen die denn besser, damit die das so, haben die vielleicht kontinuierliche Führungsfortbildung, haben die vielleicht andere Anreizsysteme und so. So eine Geschichten, um die Attraktivität zu steigern. Und da kommt dieser Aspekt, vielleicht haben die einfach weniger, eine geringere Teilzeitquote und andere Arbeitszeitmodelle. Und dadurch sinkt die Fluktuation, was meine Wirtschaftlichkeit, das haben wir schon dargestellt, quasi an der Stelle schon steigert, weil ich weniger quasi Fluktuationskosten sozusagen tragen muss. Also schaut da mal quasi aus eurer Komfortzone quasi raus, unterhaltet euch, Netzwerk gern auch mit anderen Pflegediensten. Wenn ihr sagt, ich will nicht das mit einem direkten Wettbewerber machen, macht es eben einfach aus einer anderen Stadt. Ja, geht in so ein Netzwerk rein, tauscht euch da einfach aus an der Stelle.
Ja, vollkommen genau. Richtig, Christian. Schöner Tipp.
Dann haben wir das an der Stelle für heute geschafft mit unserer Betrachtung des ambulanten Bereiches. Holger, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir, Christian. Das ist immer toll mit dir, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, aber dieser Austausch. Ich hoffe, die Hörer sehen das auch so, dass sie davon profitieren können. Zwei Sichtweisen aus unterschiedlichen Ebenen oder Richtungen.
Genau. Gebt uns gern Feedbacks, gebt uns gern Themenvorschläge. Was wollt ihr einmal mal betrachtet haben? Und dann gucken wir, dass wir das irgendwie mit einbauen. In diesem Sinne, Holger,
bis zur nächsten,
eine gute Zeit.
Bis zum nächsten Freitag.
Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.